Halleluja. Jetzt muss ich erstmal den Blick genießen von hier vorne. So viele Leute, ach wie schön. Ich freue mich immer über jeden Einzelnen, den ich sehe. Ich kriege ja vorher immer schon eine Mitteilung, wer kommt und wer auf der Liste steht. Da freue ich mich schon immer, euch zu sehen hier. Wenigstens in dieser Form geht es ja schon und es wird immer besser. Ja, vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Wundervoll, dass ihr online dabei seid. Ich habe auch euch schon gesehen und begrüßt. Und was wir eben gerade getan haben, war ja so der Einstieg in das, was das Thema ist. Das Wunder liegt in deinem Munde, genau, nicht in meinem, deinem. Und zu leben verändert alles. Aber ich habe erstmal eine Studie mitgebracht für euch, die ist vor 4 Jahren veröffentlicht worden von der Augsburger Allgemeinen. Religiöse Menschen leben wohl gesünder als andere. Eine US-Studie zeigt, dass sich regelmäßige Gottesdienste positiv auf körperliche Stressreaktionen und die Lebensdauer auswirkt. Menschen, die jeden Sonntag in die Kirche gehen, wollen etwas für ihr Seelenheil tun, doch anscheinend haben Gottesdienste auch auf den Körper einen positiven Effekt. Wissenschaftler der Vanderbilt University im US-Bundesstaat Tennessee haben herausgefunden, dass Menschen, die religiös sind und regelmäßig Gottesdienste besuchen, insgesamt gesünder sein sollen. Ihre Ergebnisse haben die Forscher in der Fachzeitschrift PLOS ONE veröffentlicht. Menschen, die oft in die Kirche gehen, leben wohl gesünder und länger. Die Forscher stellten fest, dass regelmäßige Gottesdienste sich nicht nur positiv auf die körperlichen Folgen von Stress auswirken, sondern auch die Sterblichkeit der Studienteilnehmer verringerten. Menschen, die mehr als einmal pro Woche in die Kirche gingen, hatten ein 55% niedrigeres Sterberisiko als Menschen, die nie in die Kirche gehen. Und so weiter. Der Rest ist nochmal wiederholt, das alles nochmal. Das war eine Studie mit 40.000 Menschen in 89 zufällig ausgewählten Orten und so weiter und so fort. Auch Stress hat weniger körperliche Auswirkungen und so weiter und so weiter. Also letztlich, allein dass du jetzt hier sitzt, damit tust du deiner Gesundheit, deinem Körper schon was Gutes. Ja, und vielleicht sogar mehr, als wenn du heute Morgen joggen gegangen wärst oder hättest heute Morgen ein Obst-Gemüsefrühstück zu dir genommen oder irgendwas anderes, was eben gesund ist, oder hättest mal 7, 8 Stunden am Stück geschlafen, was ja alles gute Sachen sind. Und dennoch glaube ich, Gottesdienste haben eine große Kraft. Jemand schrieb vor kurzem, der Grund, warum die Krankheitsfälle immer zahlreicher werden, liegt darin, dass die Kirchenmitgliedschaft und die damit verbundenen Gottesdienstbesuche, ach, es war von 1979 auf jetzt, also massiv gesunken sei. Also ich glaube, 30% ist das Ganze gesunken, weniger Kirchenmitglieder und dementsprechend mehr Krankheiten. Ich weiß nicht, ob der Zusammenhang immer so großflächig genannt werden kann, aber ich glaube schon, dass es da einen gibt zwischen dem Beschäftigen mit Gott und zwischen dem Einfluss, den Gott auf unser Leben nimmt. Erinnert euch an die 3 wichtigsten Fragen des Lebens. Frage 1, wer bin ich? Frage 2, wozu bin ich auf dieser Welt? Und Frage 3 ist, aus welcher Quelle speise ich mich? Diese 3. Frage ist eine ganz wichtige. Wir alle sind das, womit wir uns beständig umgeben, erfüllen, was wir zu uns nehmen. Aber da gehen wir gleich noch mal ein bisschen mehr ins Detail. Mein erster Punkt heute nennt sich Zauberzunge. Ich habe mal eine Predigt gehalten, die hieß tatsächlich so. Und habe dann aus dem Film Tintenherz einen Ausschnitt gezeigt. Vielleicht erinnern sich noch ein paar, es ist schon über 10 Jahre her. Wo jemand mit die Gabe hatte, wenn er etwas aus dem Buch liest, dann wird es Realität. Das ist ein bisschen Fantasy. Aber tatsächlich drückt es für mich eine Aussage, oder macht eine Aussage deutlich, die Bibel permanent für uns hat, nämlich dass unsere eigenen Worte ein massives Gewicht haben für uns selbst und sogar für andere. Im Sprüche 18,21 steht, Tod und Leben steht in der Gewalt der Zunge und wer sie liebt, der wird ihre Frucht essen. Menge übersetzt, Tod und Leben stehen in der Gewalt der Zunge und wer sie viel gebraucht, wird das, was sie anrichtet, zu schmecken bekommen. Ich finde, die hat Menge das sehr treffend formuliert. Ja, das, was sie anrichtet. Was richtet sie an? Was richtet sie in deinem Leben? Was richtet sie in meinem Leben an? Darauf hat nur ein Mensch tatsächlich Einfluss. Das bist du selbst. Also ich krächze heute so ein bisschen. Nicht, weil ich gestern in der Kirmes zu lange gewesen wäre. Oder so, ich war gar nicht da. Die Kirmes ist mal bei uns, weil wir hören dann, weil wir sehr nah dran sind, alles, was dort passiert, sehr laut. Nein, ich hatte tatsächlich, ich hatte einen Wadenkrampf vor 3 Tagen und es ist einer der wenigen Momente, wo ich wirklich laut werden kann. Und das hat meine Stimme ruiniert bis heute. Also ich, unglaublich. Ich habe eben ewig keinen mehr gehabt, aber da war einer. Hat das schon jemand einen Wadenkrampf gehabt? Schon mal jemand von euch? Ich bin nicht allein, ihr versteht mich. Ja, stehst, liegst noch im Bett und auf einmal, ja, und dann kommen Stimme aus deinem Munde, die du eigentlich normalerweise verzichtest du auf diese Lautstärke und dann ist die Stimme ein bisschen eingeschränkter heute. Aber ihr hört mich trotzdem und ihr wisst jetzt warum und müsst euch nicht ständig Gedanken machen, hat der Kerl gesoffen oder irgendwas anderes gemacht. Alles gut, ich bin auch gesund, mir geht's gut. Keine andere Sache hier als Grund. Okay, ich habe jetzt eine längere Bibelstelle für euch. Aus Jakobus. Jakobus 1. Jakobus 3, Abvers 1. Und zwar geht es darum, Jakobus weist darauf, er ist ja der Bruder von Jesus, der Halbbruder von Jesus gewesen, der auch dann der erste Leiter der Jerusalemer Gemeinde war, also jemand mit sehr großer Autorität, der am Anfang gar nicht so von Jesus, von seinem Brüderchen begeistert war, aber dann später nach seiner Auferstehung richtig ein ganz treuer Nachfolger wurde. Das finde ich immer so ein Indiz, weißt du, wenn jemand, der dich besonders gut kennt, deinem Glauben nacheifert, dann ist das ein gutes Zeichen dafür, dass du echt sein musst. Weißt, du kennst ja alle Schwächen von deinem Bruder und deiner Schwester, oder? Und wenn du von der was hältst, dann ist das eine Aussage. Und das ist für mich hier drin. Er schreibt, nicht viele von euch sollten Lehrer werden, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir eine strengere Beurteilung empfangen werden. Denn wir alle straucheln in vielen Punkten. Wenn jemand im Wort nicht strauchelt, der ist ein vollkommener Mann. Fähig, auch den ganzen Leib im Zaum zu halten. Mit deinen Worten, darum geht's hier, mit deinen Aussagen. Siehe, wir legen den Pferden Zaumzeug in die Mäuler, damit sie uns gehorchen und lenken so ihren ganzen Leib. Hey, so ein Pferd ist ein Riesenviech. Ich habe gestern zu Iris gesagt, das sieht eigentlich sieht ein Pferd aus wie eine Kuh mit einem anderen Kopf. Das darf man bei Pferde und Pferdeleuten nicht sagen, aber es ist ein Riesenviech. Und hinter so einem Pferd hergejoggt und das war so breit. Boah, und das lenkst du mit so einem Körnchen, weißt du, und lenkst so ein Riesenviech, was machen könnte mit ihr, was es will, weil es ist ja viel schwerer als du. Also als ich zumindest. Und wir lenken so den ganzen Leib. Siehe auch die Schiffe, jetzt gehen wir noch eine Nummer größer, die so groß und von heftigen Winden getrieben sind, gelenkt werden sie von einem sehr kleinen Steuerruder, wohin das Trachten des Steuernden beschließen mag. Und wir reden nicht vom Tretboot. Titanic, weißt du, so das Niveau, große Schiffe, gut, die gab es damals noch nicht ganz so groß, aber die waren auch schon mächtig, so eine römische Galeere, das war auch schon ein ziemlicher Kanu, die hatten auch große Transportschiffe, auch in der Zeit schon, und auch die wurden wie heute mit einem kleinen Ruder in die Richtung gelenkt, wo der Steuermann es hinhaben wollte. Ebenso wie das Pferd, ebenso wie das große Schiff, ebenso auch die Zunge. Die haben wir alle mitgebracht. Sie ist ein kleines Glied und rühmt sich großer Dinge. Siehe, ein kleines Feuer, welch großen Wald es anzünden kann. Wir hatten hier gerade wieder Brandsaison auf der Welt. Ne? Die Welt brannte, hat jemand geschrieben. Überall waren Feuer. In Afrika, in Amerika, in Australien, überall waren Buschfeuer und Waldbrände und viel Hitze. Und die fingen immer alle klein an. Die fingen nicht an in der Regel mit einem Flammenwerfer, der irgendwo drauf ist, sondern mit einer Flamme, mit einem Streichholz, mit einer Zigarette, mit, keine Ahnung, irgendeiner kleinen Flamme. Mehr braucht es ja nicht dafür. Ein kleines Feuer, welch großen Wald es anzünden kann. Auch die Zunge ist ein Feuer. Als die Welt der Ungerechtigkeit stellt sich die Zunge unter anderen Gliedern dar, die den ganzen Leib befleckt und den Lauf des Werdens entzündet, während sie selbst von der Hölle entzündet ist. Ups. Hast du eine Höllenzunge mitgebracht? Ich hoffe nicht. Denn jede Art, sowohl der wilden Tiere als auch der Vögel, sowohl der Reptilien als auch der Meerestiere, kann gezähmt werden und ist gezähmt worden von der menschlichen Art. Die Zunge aber kann keiner der Menschen zähmen. Sie ist ein unbändiges Übel voll todbringenden Giftes. Wow, Jakobus, was gibst du uns hier für Stoff mit in Gottesdienst? Also als Jakobus das hier schrieb, hatte er eine Giftschlange vor Augen, die es damals und heute in Israel sehr wohl gibt. Und diese sammelt ihr tödliches Gift in ihrem Kopf und setzt es durch einen Biss, durch ihre Fangzähne wird es durch den Kanal weitergeleitet in ihr Opfer frei und vergiftet damit sein Opfer. Aber nach dem Biss, dann zieht sie sich zurück und wartet, bis ihr Opfer geschwächt oder tot ist, um es dann in aller Ruhe zu verschlingen. Wissen, die kauen ja nicht, die verschlingen, verdauen dann anschließend. So giftig wie der Biss einer Giftschlange sind oft unsere eigenen Worte. Das sagt Jakobus hier. Sie sind voll mit tödlichen Giftes. Jetzt denkst du bestimmt an irgendeine bestimmte Person. Stimmt's? Aber nein, du sollst jetzt nicht an die Person denken, sondern an dich. Ich soll jetzt an mich denken. Weil wir alle haben das schon gemacht. Vielleicht heute Morgen schon. Vor dem Gottesdienst ist eine angefochtene Zeit, gerade für Familien, das kennen wir auch sehr gut. Da ist schnell mal ein lautes Wort gemacht oder ein Wort zu viel, weil es irgendwie hängt, irgendwo klemmt. So schnell. Unsere Zunge ist oft so viel schneller als unser Verstand oder als unsere Entscheidungen, die eigentlich anders aussehen. Wichtig ist mir eins, wenn ihr heißt, die Zunge aber kann keiner der Menschen zähmen, dann ist diese Aussage nicht im absoluten Sinne zu verstehen, sondern im Kontext der Feststellung, dass der natürliche Mensch in der Lage ist, jede Art von Tier zu zähmen. Die Zunge kann nicht von einem natürlichen, unerlösten Menschen gezähmt werden. Das ist die Aussage, um die es hier geht. Du kannst einen Elefant zähmen, wenn du weißt, wie. Du kannst einen Floh zähmen, wenn du weißt, wie. Aber du kannst nicht deine Zunge zähmen, selbst wenn du weißt, wie. Als natürlicher Mensch, als jemand, der nicht den Geist Gottes in sich hat. Denn das ist der Faktor, der Dinge verändert. Ich habe wirklich mit ausgesprochen intelligenten, intellektuell gebildeten Menschen zu tun gehabt, die wirklich in ihrem Leben massiv was erreicht haben. Und doch, wenn du sie hast reden hören, hast du gemerkt, die haben ihre Zunge nicht unter Kontrolle. Da rutschen immer wieder Dinge raus, wo du merkst, ah, die sind nicht gut, das war giftig, das war böse. Obwohl sie andere Dinge hingekriegt haben, die Zunge ist eine andere Hausnummer. Ich habe meine Zunge nicht im Griff gehabt, bevor ich Christus gefunden habe. Absolut nicht. Und ich wollte auch nicht all das sagen. So, manchmal hat ein Glas Wein gereicht. Und ich habe Dinge gesagt, ich wurde so locker, kennt ihr das? Und dann sagt man Dinge und am nächsten Morgen hat mir das so leid getan. Warum habe ich jetzt meinen Freund so behandelt? Irgendein Satz, irgendeine Aussage, die ich nicht meine, aber gesagt habe, so vor Freunden sogar noch, die demütigt oder die zynisch war oder was auch immer. Da habe ich gedacht, wie schnell? Damals habe ich aufgehört, Alkohol zu trinken. Grundsätzlich, no way, no way, no way. Ich habe gemerkt, dass das Zeug, obwohl ich Christ war, mich dazu gebracht hat, Dinge zu sagen, die ich nicht meine. Das sind Lügen. Wenn ich was sage, was ich nicht meine, ist es eine Lüge. Es gibt keine halben Lügen. Ja, aber es ist doch nur, ich will meine Zunge für Gott leben lassen und nicht für irgendwas sonst. Weil das tut mir nicht gut, das tut anderen nicht gut. Ja, ich klatsche hoffentlich auch dafür, weil ihr wisst, ich kämpfe den Kampf immer noch. Ich bin immer noch voll bei euch. Ich bin immer noch voll bei euch. Ich habe auch meine schwachen Momente. Aber diese Richtung habe ich nie mehr losgelassen, auf meine Worte zu achten. Es gibt kaum eine Woche, wo ich nicht irgendwo korrigiert werde. Meine Familie korrigiert mich ständig, wenn ich irgendwie wieder was gesagt habe, wo ich nicht drüber nachgedacht habe. Ich meine, es war eine falsche Aussage. Es war nicht, was ich will. Es war vielleicht, was gerade so ist, aber was ich nicht bleiben lassen will. Reden wir gleich noch drüber. Und es ist gut, Leute um dich rum zu haben, die diese Erlaubnis haben, die jetzt sofort zu spiegeln sagen, ey, das war jetzt nicht, was du willst. Oder, hast recht, oh, vergib mir, Herr, ich nehme das zurück und behaupte genau das Gegenteil. Ich fühle mich so schwach. Nein, in Jesu Namen, ich bin stark in Christus. Ist ein Unterschied zwischen Tag und Nacht, für den Tag, der läuft. Ein Christ, der unter dem Einfluss des Geistes Gottes steht, kann und soll sehr wohl seine Zunge im Griff haben. Das ist die Wahrheit. Die Wahrheit ist aber auch, dass wir nicht immer oder alle Zeit den Heiligen Geist leiten lassen. Nicht, dass wir das nicht immer wollen. Als Christen ist das, denke ich, klar. Wir wollen, dass der Heilige Geist uns leitet. Aber manchmal fallen wir ins Fleisch. So nennt die Bibel das, wenn wir in unsere alte Natur zurückrutschen und sagen Dinge, tun Dinge, wo wir hinterher denken, why? Warum? Und das ist ein Stück, Frank Sinatra würde sagen, that's life. That's what all the people say. Und wir wollen nicht sein wie all the people. Deswegen gehen wir darüber hinaus und sagen, not my way. I did it not my way. I did it his way. And I do it his way. Ich tue es nicht auf meine Weise, sondern ich tue es auf seine Weise. Damit komme ich weiter. Okay, ich lese weiter, Vers 9. In ihrer Kraft, der Kraft der Zunge, preisen wir den Gott und Vater. Und in ihrer Kraft verfluchen wir die Menschen, die nach dem Ebenbild Gottes entstanden sind. Jetzt denkst du, ja, ich habe noch nie einen Mensch geflucht, seit ich Christ bin. Hast du schon mal negativ über unsere Kanzlerin gesprochen? Hast du schon mal negativ über unsere Regierung gesprochen? Negativ über den Pastor? Bestimmt. Wir alle tun so Dinge, wenn wir nicht aufpassen, so schnell. Und damit haben wir Gift verschossen. Wir haben verflucht statt gesegnet. Ich mag so diese Haltung, die sagt, ich erlaube mir niemals über irgendeinen Menschen irgendetwas Negatives zu sagen. Das ist meine Zielrichtung. Nur damit ihr das wisst, ihr könnt mich daran prüfen, wenn ihr mit mir redet. Und könnt sagen, Pastor, du hast gerade das Gegenteil gemacht von dem, was du entschieden hast. Und ich bin dankbar, wenn ihr mir das sagt, damit mir das auffällt. Weil ihr wisst, manchmal hat man selbst den blinden Fleck und sieht es nicht. Aber das ist meine Richtung, da will ich sein. Ich möchte, dass Menschen, wenn sie mit mir reden, wissen, die kriegen von mir nichts Negatives über irgendeinen anderen zu hören. Sondern dann sage ich, darüber rede ich jetzt nicht. Da habe ich nichts zu sagen. Da rede ich mit der Person drüber, aber nicht mit dir. Okay? Die ganz große Ausnahme ist ab und zu, weil ich Pastor bin, dass ich manchmal Dinge gerade richten und gerade stellen muss, wenn da Verwirrung ist. Und dann muss ich beurteilen, aber auch das ist nicht verurteilen. Ist immer noch ein großer Unterschied. Ich sage, der ist ja so falsch. Ich kann sagen, der sieht das so und so und ich sehe das so und so. Und das unterscheidet sich. Und ich bin der Meinung, es ist so richtig. Das kann ich sagen, aber das heißt nicht, dass ich richtig bin. Wir alle glauben ja, wir sind richtig und merken dann immer irgendwann, ob es dann so ist oder auch nicht. Ja, das habe ich öfters in meinem Leben erlebt, deswegen bin ich vorsichtig geworden mit dieser Rechthaberei, die bringt ja eh nichts. Demut steht uns viel, viel mehr als Stolz, als Hochmut. Okay, die Frage nochmal. Aus demselben Mund gehen Segen und Fluch hervor. Nein, meine Brüder, so darf das nicht sein, sagt Jakobus. Sprudelt etwa die Quelle aus derselben Öffnung das Süße und das Bittere hervor? Kann etwa, meine Brüder, ein Feigenbaum Oliven tragen oder ein Weinstock Feigen? Oder deutsche Übersetzung, kann der Pflaumenbaum Äpfel tragen und der Äpfelbaum Pflaumen? Ist uns bekannter als die Bäume, die hier genannt sind. Nee, nicht wirklich. Seine Veredelste macht irgendwas, aber natürlich kann er das nicht. Ebenso kann eine salzige Quelle auch kein süßes Wasser führen. Okay, Jakobus hat hier richtig drei massiv starke Bilder gebraucht, um uns zu zeigen, dass wir eine Zauberzunge haben. Ich nehme mal dieses Wort. Wir glauben nicht an Zaubern, keine Angst, aber eine Zunge, die etwas hervorbringt, was vorher nicht war. Eine Zunge, die Dinge verändern kann, vor allem mich selbst, aber auch Umstände bis hin zur Materie. Und zwar die Bilder waren, erinnert euch, das große Hü, ja? Die Kuh mit Pferdekopf, wisst ihr? Das große Schlachtross, das längste mit einer kleinen Schnur im Maul, Halfter genannt und Zaumzeug. Und dann kannst du sie mit die Richtung vorgeben. Du lenkst ein Boot, ein großes Schiff mit einem kleinen Ruder und ein kleines Feuer, bläst dir ein riesiges Feuer und kann ganze Landstriche verwüsten. Jetzt gehen wir zu Paulus, Epheser 5. Wir haben heute ein bisschen Bibel, ich hoffe, das ist okay. Weil er erzählt uns etwas, was wir nicht erwähnen sollen. Und es ist immer gut, wenn wir so eine To-Do- und Not-To-Do-Liste haben. Finde ich immer hilfreich von der Bibel her, wenn die Bibel mir sagt, lass das ein und mach das. Dann wird's gut. Früher als kleine Kinder genossen wir das noch, wenn unsere Eltern uns solche Informationen mitgaben und merkten, wenn wir das machen, dann geht's gut und das wird schlecht. Oder der Lehrer später sagt, wenn du die Seiten liest, dann wirst du eine gute Arbeit schreiben, wenn du die Seiten, naja, vielleicht nicht so gut. So kleine Tipps, die uns Leute geben, die wirklich Ahnung haben, okay? Und Gott hat Ahnung und Paulus hat Ahnung. Er hatte Ahnung auch damals schon und er schreibt, Epheser 5, 3 bis 5, Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habgier sollen nicht einmal unter euch erwähnt werden, wie es den Heiligen geziemt. Also die Heiligen, wisst ihr, das sind die katholische Kirche irgendwann in den Stand erhebt und die bitten dann für uns im Himmel. Glauben die Leute? Ich glaube das nicht. In meinem Vorfahren gab es eine Heilige, tatsächlich in meiner Familie, die heilige Katharina Kaspar. Wir ehren sie. Da gab es auch ein Wunder, was irgendwie geschehen sein soll durch sie, was auch immer. Und sie ist jetzt heilig gesprochen worden. Das ist großartig. Ich habe eine Heilige in meiner Familie. Wow. Aber was dir das Großartigere ist, du selbst bist heilig. Das ist, wie Jesus dich nennt. Nee, nicht ich, Jesus. Die Bibel sagt es, wir sind geheiligt durch Jesus. Wenn wir ihn annehmen als Herr und Heiland, nimmt er uns in einen neuen Stand hinein. Er heiligt uns. Wir sind nicht besser als vorher. Wir haben auch nichts damit zu tun, in der Form, dass wir das verdient hätten. Aber wir kriegen es geschenkt. Gnade nennt die Bibel das. Unverdiente Gunst. Okay, nur, dass ihr wisst, worum es geht. Es geht um dich und mich hierbei. Also wir sollen nicht diese Unreinheit Habgier nicht mehr erwähnen. Wie auch Obszönität und dummes Geschwätz oder vulgärer Humor, die sich nicht gebühren, sondern vielmehr Danksagung. Denn dies ist euch bekannt, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habgieriger, er ist ein Götzendiener, ein Erbteil hat im Königreich des Christus und Gottes. Wir haben hier mindestens drei unangebrachte Sünden der Zunge, genannt hier in dem Fall obszön, würdelos, töricht, unflätige Redeweise, das ist hier gemeint. Und auch zweideutige und unmoralische Witze. Ich bin ja auf Facebook und ich habe fast alle meine Freunde deabonniert, weil es sind über 2000 und ich habe weder Zeit noch Lust, das alles zu lesen, was dort gepostet wird, ist nicht meine Intention, deswegen bin ich nicht auf Facebook. Ich möchte, dass Leute meine Sachen lesen. Ja, und dann muss jeder entscheiden, ob er das will, da kann mich auch deabonnieren. Aber manchmal kriege ich trotzdem was mit. Und da bin ich oft erschrocken, wenn Christen da Witze schreiben. Und ich denke, wenn ich den Witz lese, würde ich gerne weinen. Aber zum Lachen finde ich dann null etwas. Ging im Ehebruch jetzt gerade vor 2 Tagen. Dachte ich, war so erschrocken. Ich kenne die Frau, die das geschrieben hat. Und dachte, was tust du? Was verbreitest du da? Warum? Warum? Wie kann dir das irgendwie ein Lächeln entlocken, wenn es da um Ehebruch geht? Habe ich nicht verstanden. Ich verstehe es nicht. All diese Dinge durchkreuzen ein heiliges Leben, also ein Leben, das heilig ist, das also dir und mir gut ansteht. Heiligung bedeutet ja Absonderung. Ich sondere mich von den Dingen ab, die mir nicht gut tun, die Bibel Sünde nennt, und sondere mich für die Dinge ab, die Gott gefallen. Sein Willen, sein Werk, sein Wort. Das Wort übrigens, was hierfür erwähnt steht, ist das Wort Devar, das heißt eigentlich Worte, kann aber auch übersetzt werden mit Dingen oder Angelegenheiten. Und die Wurzel dieses Wortes, das finde ich wichtig, bedeutet arrangieren. Mit anderen Worten, du arrangierst mit deiner Zunge dein Leben. Du arrangierst heute, wo du morgen sein wirst und wie du morgen sein wirst. Und das Problematische ist, dass dieses Arrangement mit deinen Worten immer auch Einfluss hat auf deine Umgebung, auf deine Familie, ganz, ganz klar. Alles, was du mit Worten oder natürlich Werke, ich meine, Werke sind unterstrichene Worte, muss ich immer so sagen. Ja? Also wenn wir von Worten sprechen, dann heißt nicht, Werke sind nicht weniger schlimm, Werke sind doppelt so schlimm, weil Werke bereits angewandte Worte sind. Ja, wenn ich sage, ich kann dich nicht leiden oder ich hasse dich, ist das eine Sache. Wenn ich dann mit der Faust zuschlage, dann ist es eine Unterstreichung, oder? Richtig? Also beides ist falsch. Nur der Schlag, der tut noch mehr weh als das Wort am Anfang. Also überleg mal Arrangement. Wenn wir sprechen, arrangieren wir Dinge, unser Leben und auch die Atmosphäre um uns herum. Wir arrangieren Dinge in unserer Familie, in unserem Haus. Wir arrangieren aber auch Dinge auf unserem Arbeitsplatz. Ja, ich bin nur Sekretärin, egal. Du arrangierst etwas. Deine Umgebung wird immer davon was mitbekommen, von dem, wer du bist. Und wer du bist, wird ausgedrückt durch das, was du sagst und tust. Ja, aber ich bin eigentlich im Herzen gar nicht so. Lüg dich nicht selbst an. Man kann zwar seine Worte auch mal bewusst verändern, aber spätestens, wenn Druck draufkommt, weißt du ganz genau, wer du bist. Dann kommen Dinge aus dir heraus, vielleicht die du nicht mehr für möglich gehalten hast. Und dann merkst du, wo du nur noch arbeiten darfst. Wir alle haben solche Momente. Das ist in Ordnung. Es ist in Ordnung zu merken, ich bin nicht perfekt. Willkommen im Club. Juhu. Ich bin Vorsitzender des Clubs. Wir alle sind Baustellen. Okay? Und Gott weiß das und wir wissen das. Wir sollten das nicht vergessen. Alles andere führt zu Hochmut und Stolz. Und dann weißt du, was als nächstes kommt. der Fall. Okay? Und diesen Fall braucht keiner von uns, sondern wir brauchen eher einen Aufstieg. Wir brauchen mal alle. Und den gibt Gott uns. Gott liebt uns so, wie wir sind. Das weißt du? Ich erinnere dich gerade nochmal dran. Gott liebt dich so, wie du bist. Ja, aber du sagst gerade meine Worte. Genau, deine Worte machen dir Schwierigkeiten. Und trotzdem liebt Gott dich so, wie du bist. Genau so, wie du bist. Ja, aber meine Worte machen mir Schwierigkeiten. Ja, aber Gott liebt dich so, wie du jetzt bist. Genau so. Ja, aber meine Worte, ja, er liebt dich. Und weißt du, meine Bibel sagt, dass seine Güte mich zur Umkehr leitet. Wenn ich also falsche Worte mache, könnte es sein, wenn du auch so jemand bist, dass du heute Morgen so eine richtige Ansprache nicht von mir, sondern von Gott empfindest, der dir ganz liebevoll und auch klar sagt, liebe Tochter, lieber Sohn, die Predigt ist nur für dich. Ich liebe dich so, wie du bist. Ich würde dir so gerne helfen, da anzukommen, wofür ich dich gestaltet habe. Dass du die Heiligung nach außen auch transportieren kannst, dass Menschen das sehen, wie sehr ich dich liebe. Weil du in deinem Wesen heil bist. Wir wissen, wenn wir uns bekehren, wird unser Geist von neuem geboren. Aber die Seele bleibt die alte. Unsere alten Haltungen sind immer noch da. Und dieser Kampf, in Anführungszeichen, diese Reinigungsaktion dauert unser ganzes Leben. Die hört auch nie ganz auf. Es wird nachher Gott sei Dank weniger. Es wird die großen Klöpse kommen in der Regel in den ersten 2-3 Jahren der Bekehrung unter die Füße. Und wir sagen, ja, ich habe den Neuen angezogen. Die Bibel sagt einiges dazu, was wir aus- und anziehen sollen an Charaktereigenschaften vor allen Dingen. Und dann gehen wir entspannter nach vorne und merken immer noch, ja, das sind immer noch Sachen. Okay, aber wir gehen damit um, sobald wir sie sehen. Und Gott liebt uns so, wie wir sind. Und das hört nie auf. Das Schlimmste ist, dass du denkst, Gott liebt mich erst, wenn ich so bin, wie ich sein sollte. Vergiss es! Du kommst da nie an in diesem Leben. Das ist nicht möglich. Du wirst nie fehlerlos sein. Ja, aber die Bibel sagt doch, ich bin doch die Vollkommenheit Gottes. Ja, in Christus. Die Frage ist nur, wie lange schaffst du es, in Christus zu bleiben? Am Stück. Niemand schafft es, meine Beobachtung, niemand schafft es 100% der Zeit. Es gibt immer Dinge, die uns da triggern, die uns rausziehen, wo wir uns ärgern, wo wir ein falsches Wort machen und uns selbst sozusagen ein Bein stellen. Das kommt vor. Je weniger, desto besser. Ja, aber es kommt vor. Entspann dich ein bisschen mit dir selbst. Das ist auch eine Botschaft für heute. Okay, lass uns nochmal schauen, aus welcher, ich habe eben die dritte Frage genannt, aus welcher Quelle ernährst du dich? Auch hier in der Bibelstelle, Matthäus 12, Vers 34 und 7, bis 37. Bitte nicht erschrecken, Jesus wird hier am Anfang ein bisschen unangenehm. Schlangenbrut, wie könnt ihr Gutes reden, da ihr böse seid? Denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz des Herzens das Gute hervor. Und der böse Mensch bringt aus seinem bösen Schatz Böses hervor. Ich sage euch aber, dass die Menschen am Tag des Gerichts Rechenschaft geben müssen von jedem unnützen Wort, das sie geredet haben. Denn nach deinen Worten wirst du gerechtfertigt und nach deinen Worten wirst du verurteilt werden. Ups, unangenehm. Vor allem, es geht nicht um die Worte, die bösen Worte meiner Frau. Die kann den ganzen Tag böse Worte, das macht sie nicht, zu mir sagen. Das ist hier nicht gemeint für mich. Es geht um meine bösen Worte. Unnützen Worte. Ja, Moment mal, ist doch ein Unterschied, böse und unnütz. Für Gott ist es dasselbe. Ach komm, Mann, Witz, Mann, lässige Bemerkung, wie verkrampft seid ihr denn hier? Wie ich schon sagte, keiner von uns ist perfekt. Die Richtung ist wichtiger als die Geschwindigkeit. Aber welche Richtung wählst du? Wenn du da schon nicht päpstlicher sein willst als der Papst, ihr kennt diese nette Formulierung, könnte es sein, dass es dich in die falsche Richtung treibt. Richtig? Och, meine Worte, ich passe nicht so darauf auf, ist nicht so wichtig. Ich bin ja gerettet, ich komme in den Himmel und so. Tja, und dann kommt irgendwann die Überraschung. Also ich habe mir vorgenommen, wenn der Tag kommt, wo ich dieses Leben verlasse und darf vor meinem Jesus stehen, dann möchte ich eine ganz kurze Audienz haben. Weil dieser Moment kommt dann. Er wird mir jedes unnütze Wort vorhalten. Er wird sagen, hey, mein Sohn, ich liebe dich, das weißt du, aber schau mal, was für ein Müll du da gemacht hast. Und diese Worte haben was getan. Wir kommen gleich noch darauf, warum unnütze Worte so gefährlich sind. Und warum sie eben nicht einfach nur, naja, geh mal auf die Kirmes, was da alles für Worte fallen. Geh mal in die Arztpraxis, in den Warteraum, was da alles für Worte fallen.
Geh mal in manche Gemeinde, ins Foyer, guck, was da für Worte fallen. Nicht bei uns. Wie viele unnütze Worte sind dabei? Nicht ernst gemeinte Worte. Floskeln. Übertreibung. Lügen. Wie geht's dir? Ach, fantastisch. Ja, ich spreche im Glauben. Wunderbar, wenn du es tust. Und vielleicht sprichst du es aber auch nur nach, was jemand anderes gesagt hat. Das hat sich gut angehört. Das klang cool. Ja, das ist nicht das Thema heute. Okay, wir waren in Matthäus 12. Wir gehen nochmal in Römer 10,10, ein Satz. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden. Und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Das ist die Stelle, die wir immer wieder gerne zitieren, wenn wir die Einladung machen und sagen, hey, kennst du Jesus schon? Als Herrn und Heiland, wenn nicht, das ist der Weg. Du musst vom Herzen glauben, dass er Gott ist. Und mit dem Munde musst du es bekennen, aussprechen. Gute Worte machen. Ich sage immer, Lobpreis ist die Verführung zu guten Worten. Was wir hier tun am Anfang, ja, wir singen immer nette Lieder. Ja, nette Lieder. Es sind nicht nette Lieder. Es ist die Verführung. Wir verführen dich zu guten Worten. Wenn du dich darauf einlässt, macht das was mit dir. Immer. Ja, ich mag den Stil nicht. Darum geht's nicht. Stile gab es in den letzten Jahrhunderten so viele. Die sind alle irgendwann abgelöst worden. Diese Art von Lobpreis wird es vielleicht in 100 Jahren längst nicht mehr geben. Dann hat man vielleicht ganz andere Styles, was auch immer die Leute dann da cool finden. Weiß ich nicht, ist ja nicht wichtig. Aber die Worte sollten dieselben bleiben. Oh großer Gott, ja, weißt du, das kann ich so singen, kann ich anders singen, aber die Worte sind kraftvoll. Altes Lied mit Inhalt, mit viel guten Worten auch. Okay, lass mich dir kurz und knackig 12 Wahrheiten über Worte mitgeben, die könnten dein Leben verändern. Ich habe die mir zusammengeschrieben, einfach Gedanken, die ich hatte, wo ich dachte, was über Worte ist für mich das Wichtigste. Wahrheit 1, Worte wurden ursprünglich nicht in erster Linie zur Kommunikation geschaffen, sondern zur Kreation. Die ersten Worte, die fielen, waren Gottes Worte, mit denen er diese Erde schuf. Denk mal darüber nach, wenn Worte wichtiger für Kreation, für die Schaffung von Dingen sind als für die Kommunikation, dann verstehen wir, warum Gott auf Worte so viel Wert legt. Mit Worten bauen wir geistliche Gebäude, unser geistiges Leben, unser Leben auf und zerreißen es. Und auch das von anderen. Zweitens, deine Worte zeigen dir und anderen, wer du wirklich bist. Ich habe mal einen Satz geprägt, vielleicht habt ihr den schon mal von mir gehört. Worte sind die Währung unserer Gefühle. Sei nicht Lüge, klar. Aber wenn du mir einfach zuhörst so eine Weile, dann weißt du, wer ich bin. Du weißt, was ich fühle, wie es mir geht. Da brauche ich gar nicht viel sagen. Wenn wir eine Stunde zusammensitzen, trinken ein Käffchen zusammen, dann weißt du, wenn du mich fragst, wie es mir geht. Einfach nur, weil du meinen Worten zuhörst und ich weiß, wie es dir geht. Worte transportieren etwas von uns. Und das ist wichtig. Das ist wieder um Kommunikation. Drittens, so gut wie sein Wort, so gut ist der Mann oder auch die Frau. So gut wie sein Wort, so gut ist Gott. Deswegen liebe ich Gott so. Weil sein Wort ist wahr. Sein Wort ist gut. Sein Wort ist klar. Kompromisslos. Liebevoll. Gnade. Und er ist wie sein Wort. Johannes 1 lesen wir. Am Anfang war das Wort. Und er beschreibt dann, Jesus ist das fleischgewordene Wort. Und du bist auch so gut wie dein Wort. Wenn du jemandem was zusagst, dann halt es oder stirb wenigstens bei dem Versuch, es zu halten. Ihr seht schon, wir reden von Integrität. Deine Worte bestimmen das Maß deiner Integrität. Hier wird so schnell gefloskelt und so schnell irgendwelche Dinge gesagt, gerade auf der Arbeit. Ich kenne das sehr gut. Und es ist einfach nicht wahr. Es ist nicht, was du wirklich meinst. Es ist nicht, wozu du wirklich stehst. Und Leute verwirrt es. Ich habe meine Tochter früher oft verwirrt. Ich wusste damals noch nicht, dass kleine, ganz kleine Kinder nicht die Gabe, die Fähigkeit haben, Zynismus zu erkennen oder Übertreibung. Ich habe meine Tochter damals erklärt, dass sie ihre Füße waschen muss. Weil wenn sie das nicht macht, könnte es sein, dass da Pilze wachsen. Und sie erzählt mir, bis heute erzählt sie mir, Papa, ich habe wirklich immer geglaubt, dass da irgendwann Pilze wachsen. Ist so richtig, Champions, weißt du. So dachte ich, oh Gott. Und so, ich war so ein verrückter Dad, ich habe so viele solche Sachen gemacht. Und ja, aber sie ist gut groß geworden. Ne? Ist sie ja nicht, Grace? Ist zu Hause. Grace, liebe Küsschen. Okay, viertens, du glaubst, was du sagst. Vierte These. Du glaubst, was du sagst. Ja, ich glaube doch, was der Pastor sagt. Ah, das glaubst du nicht. Es sei denn, du sagst es. Ich kann dir tolle Sachen sagen, die können alle wahr sein. Aber erst wenn du anfängst, sie zu sagen, und zwar nicht nur einem, dann passiert was. Es gibt Leute, die bringen sich gerade in große Schwierigkeiten, weil sie sagen eine Sache, sondern eine negative Sache. Sondern sie reden über irgendjemand, über eine Führungskraft, über einen Politiker, irgendwas Negatives, was sie glauben. Am Anfang reden sie noch, ja, ich habe gehört, der hat mir erzählt, dem kannst du nicht trauen. So, dann erzählst du das der zweiten Person. Ja, übrigens, dem da, ich weiß nicht, der ist schräg, der kannst du nicht trauen. Und das sagst du noch ein, zwei Mal und da kommt schnell der Moment, ab dem Moment ist es nicht mehr eine Vermutung oder etwas, was du gehört hast. Ab dem Moment ist es die Wahrheit. Und diese Wahrheit ist nicht mehr zu diskutieren. Deswegen haben wir gerade jetzt in unserem Land eine nicht mehr diskutierfähige Situation. Wir haben Menschengruppen, jetzt nicht nur zwei, drei, sind wahrscheinlich 20, 30, jeder glaubt ja wieder irgendwie was anderes, weil sie sich mit Leuten umgeben, man nennt das eine Blase, Kommunikation, die genau dasselbe denken. Und alle anderen fliegen sowieso raus, auf die Weise wirst du bestätigt und ach, genau, alle sehen das so. Ja, überhaupt. Früher hatten wir es in der Gemeinde schon so. Ja, wir finden das in der Gemeinde nicht gut. Ja, wer ist denn wir? Ja, ganz viele. Und ich gebe gar nichts mehr aus, außer überhaupt nichts mehr. Ich sage, gib mir einen Namen oder hör auf zu reden. Ja, Namen. Ja, ich will doch wissen, wer das so sieht, damit ich mir das reden kann. Ja, es ist noch der Karl-Heinz und der Viktor. Ja, und wer noch? Ja, die Gerda auch noch ein bisschen. Du sagst eben alle oder viele. Ja, also, das sind bestimmt viele, denken da genauso drüber. Und schon weißt du, alles klar, okay, lass uns reden. Was ist das Problem? Und dann haben wir das in der Regel schnell vom Tisch und merken, und die Leute dachten wirklich, das ist die Mehrheit der Gemeinde, die das so sieht. Wenn der andere fragt, nee, sehe ich gar nicht so. Also deine eigenen Worte sind so permanent wichtig, die ganze Zeit über. Was du sagst, bestimmt, was du glaubst. Und selbst wenn du nur Zynismus oder Floskeln gebrauchst, die machen was mit dir, glaub mir, die machen was mit dir. Und du landest da, wo du nie hin wolltest. Und du erkennst es nicht mal mehr, das ist das Schlimme dabei. Andere sehen es, du siehst es nicht mehr. Deswegen kann man mit dir nicht mehr reden, weil du hast ja die Wahrheit. Alle anderen haben ja keine Ahnung. Gibt es überall, in allen Szenen, auch wo ich so privat rumgucke, in der Lego-Szene oder sonst wo. Überall dasselbe, überall dasselbe. Egal, ob es um Apple-Produkte geht, ob es um Lego geht, ob es um Politik geht, überall dasselbe. Leute reden nicht mehr miteinander. Sie fangen an, ihre eigenen Worte immer und immer wieder. Die posten ja heute. Früher hat man die seinem Ehepartner erzählt, heute ins Internet. Und das macht was du ins Internet postest. Das macht was. Das ist eine Aussageverstärkung, weißt du, von deinen Worten. Das ist wie wenn du deine Worte gerade 100 Mal ausgesprochen hast. Du hast dich selbst gefangen. Und du kommst nie wieder da raus. Es sei denn, du selbst schneidest das Netz durch. Wie machst du das? Indem du andere Worte machst. Übrigens, die Person ist doch vertrauenswürdig. Ich glaube, dass Gott die gesetzt hat, weil Römer 13 sagt es so. Und egal, was Leute sagen, egal, ist mir wurscht, ich sage, was die Bibel sagt. Und das ist der Weg, wie du jedes Netz wieder aufschneidest, wo du gerade drin bist. Und es ist der einzige, den ich kenne, der einzige Weg. Diskussionen helfen hier nichts. Meine Erfahrung. Fünftens, Worte verändern Materie. Könnte ich jetzt auf das Buch verweisen von Dr. Leaf. Worte verändern tatsächlich bis hin in meine Gehirnzellen, in meine DNA-Stränge, werden Dinge auf- und zugeschlossen durch meine Worte. Ihr wisst, auch Werke. Werke sind die gesteigerten Worte. Ja, das schließt Dinge auf in meine DNA. Wenn der Vater Alkoholiker war, du wärst nie einer geworden, aber wenn du anfängst, gewisse Worte zu machen, gewisse Taten zu machen, schließt du das Ding auf. Und dein Bruder hat diese Worte nie gemacht, ist nie Alkoholiker geworden und du bist genauso da gelandet, wo dein Papa war. Das ist nur so ein Beispiel von vielen, die man jetzt nennen könnte. Sechstens, deine Worte kreieren deine Welt. Haben wir eben schon was zugesagt. Wir waren gestern auf einem Cosplay-Tag in Speyer, richtig cool. Da laufen die Leute, oder viele Leute laufen rum in den Kostümen ihrer Helden. Der Superman habe ich gar nicht mal gesehen, aber gut, ist heute nicht mehr so in. Andere Helden oder Monster oder was auch immer, ja, Star Wars und so, die Uniform, alles lief da rum. Und weißt du, da liefen so ein paar rum, Stargate, da gab es so Military auch und die haben dann wirklich originale amerikanische Militäruniformen angehabt. Und das waren in der Regel dann so ein bisschen kräftigere Männer. Aber sie hatten die Uniform an, weißt du? Das war ihr Gang. Ich bin überzeugt, ohne die Uniform, weißt du, das macht was mit dir. Da waren Mädels, die hatten so hautenge Spider-Man-Kostüme oder, ja, die sie einfach schön machen, ne? Haben schön geschminkt dabei und die liefen dann auch so, ne? Schau mich an, ich bin Leia Organa oder Spider-Woman oder wie auch immer die alle heißen oder Harlequin und ja, guck mal, wie hübsch ich bin. Das war ihr Tag. Das war ihr Tag. Ich weiß nicht, wie oft sie sowas machen, vielleicht 3-4 Mal im Jahr auf irgendwelchen Conventions. Und danach sind sie wieder die Susi B., Sekretärin von einem mittelständischen Unternehmen oder was auch immer. Wir sind alle Zeit und immerzu dem Stand nach Könige und Priester. Oder Prinzen und Prinzessinnen, wenn das dir besser gefällt. Beides stimmt. Söhne und Töchter Gottes. Okay, ich bin schon ein bisschen hinter meiner Zeit. Ich werde jetzt ein bisschen Gas geben. Meine Uhr erinnert mich gerade dran. Deine heutigen Worte erschaffen deine morgige Wirklichkeit. Meine 7. These. Wir haben gehört, Tod und Leben sind in der Zunge. Und Kenneth Copeland sagte mal, du lebst heute in dem, was du gestern gesprochen hast, und der morgige Tag wartet darauf zu hören, was du heute sagst. Das hat mir nie einer gesagt. Jetzt aber. Wir können immer nur von jetzt Dinge verändern. Ärger dich nicht über das, was war. Wir alle haben Jahre verloren, wo wir Dinge nicht gewusst haben, die wir heute wissen. Aber von jetzt an weiß ich was. Jetzt kann ich was tun. Juhu. Sind es 10 Jahre, sind es 1 Jahr, sind es 50 Jahre, die du noch hast? Genieß sie und lebe darin. Achtens, Beständigkeit macht deine Worte wirksam. Die richtigen Worte sind hilfreich, aber wenn du sie morgen wieder veränderst, machst du sie auch wieder kaputt. Wir hatten immer wieder Leute, die kommen hier, was wir auch gleich machen werden, Heilung, Empfanggebet, ich spreche über ihn aus, in Jesu Namen sei geheilt. Und jetzt sage ich auch immer gerne, das ist ein Moment, ein Point of Contact mit Gott. Gott sagt, legt Hände auf, das ist sein Plan. Es geht nicht um mich, es geht um ihn. Du kannst genauso Hände auflegen. Wann immer du das tust, im Glauben, kann die Person, wenn sie sich danach ausstreckt, das empfangen, was Gott für sie hat. Aber wenn diese Person dann nach Hause geht und sagt, ja, ist ein bisschen besser, aber ich glaube, es wird wieder so wie vorher. Oder nach 3 Tagen ist die Heilung nicht in dem Maße schon durchgebrochen, wie sie es wünscht, und sagt, es hat nicht geklappt. Mit diesen Worten schießt du das Gebet komplett ab. Es ist wie, wenn es nicht geschehen wäre. Und es macht dich immun für das Nächste. Weil in dir ist ja eine Wahrheit jetzt entstanden. Nee, für mich funktioniert es nicht. Oder es funktioniert generell nicht. Oder die spinnen eh alle. Was auch immer. Irgendwas, was dir schwierig macht, das nächste Mal wieder hinzugehen und sagen, Herr, ich erwarte das Beste. Weil du bist gut. Du bist immer gut. Auch wenn ich es nicht immer fühle. Auch wenn es nicht immer klappt, in Anführungszeichen. Das hat mit vielen Dingen zu tun, warum manche Heilung nicht ankommt. Viele Dinge, die wir überhaupt nicht wissen. Es ist wie eine Gleichung. Wenn ich dir sage, 1 plus 1 gleich 2. Wenn ich aber sage, 1 plus 1 plus Fragezeichen mal Fragezeichen minus Fragezeichen gleich, keine Ahnung. Ja, weil du die Teile der Gleichung nicht kennst. Die können in dir sein, die können in der Atmosphäre sein, die können in Worten sein, die du gestern gemacht hast, die können in Haltungen sein von dir oder von dem, der für dich betet, die können in deiner DNA liegen, die können in deinem Erbgut, keine Ahnung. Es gibt Dinge, wie gesagt, die können wir nicht alle wissen. Deswegen ist es immer gut, die Richtung auf Gott zu halten. Und wenn mal was nicht so klappt, nicht zu sagen, Gott, es klappt nicht, du funktionierst nicht oder Heilung funktioniert nicht, sondern immer zu sagen, okay, ich habe nicht funktioniert. Ja, aber bin ich da nicht unter Schuld? Überhaupt nicht. Weißt du, Gott liebt dich ja so, wie du jetzt bist. Du kannst nicht verlieren. Ja, und wenn ich nicht geheilt werde, bist du nicht geheilt. Ja, bin ich da nicht ein schlechter Christ? Hä? Du bist doch sein geliebter Sohn, seine geliebte Tochter. Geheilt oder krank? Glaubst du, das macht ihm was aus in der Form, dass er dich weniger liebt? Vielleicht kommst du ein paar Tage früher bei ihm an. Das könnte passieren. Wenn man eine Heilung nicht empfangen will, wenn es lebensfähig ist. Aber mehr passiert da nicht. Du bist genauso da willkommen, wie wenn du hier dann der super Heilungsempfänger bist. Nimm den Druck raus, weißt du? Wenn wir Heilung aussprechen, tun wir das im Glauben. Aber nicht im Glauben, dass nur wenn du die jetzt auch empfängst, du gut bist. Das ist völlig gleichgültig, ob du sie empfängst oder nicht empfängst. Wir lieben dich so, wie du bist. Wir versuchen es zumindest, weil Gott tut es. Ich habe auch viele Heilungen nicht empfangen, womit mir gebetet wurde. Und habe mir verboten, das irgendwie jetzt dazu zu benutzen, um zu sagen, es funktioniert nicht oder bei mir nicht oder ich bin nicht gut genug. Ich lasse es einfach stehen und sage, Gott, ich verstehe es gerade nicht. Ich gehe zwar mit dir, rede mit dir, vielleicht hast du noch eine Idee. Und wenn nicht, auf zum nächsten Mal. Ja? Neuntens, deine Umgebung und deine Quellen beeinflussen deine Worte maßgeblich und damit dein ganzes Leben. Wähle weise, welche Filme du dir anschaust auf Netflix, mit welchen Leuten du abends abhängst, mit welchen Leuten du enger zusammenarbeitest, wenn du es dir nicht aussuchen kannst. Manchmal kann man es sich nicht aussuchen. Aber ich muss damit ja zumindest nicht die Mittagspause verbringen oder meine Freizeit. Es gibt Leute, die tun dir nicht gut, und das weißt du. Und wenn du dich mit denen ständig umgibst, werden die eine Auswirkung haben auf dein Leben, weil ihre Worte auch Kraft haben. Und je mehr du zuhörst, desto mehr ist die Gefahr, dass du ein paar Worte übernimmst. Die Filme, die du schaust, fangen an, auf dein Wertesystem zu drücken. Ja, die sind ja auch immer, überall ist ein Schwuler dabei. Also schwul sein kann doch gar nicht so schlimm sein. Ja, yeah, Lego-Sets macht jetzt Sets für Schwule, cool. Also ist das doch in Ordnung, oder ist das nicht? Kann Gott liebt doch alle Menschen. Ist doch alles nicht so schlimm? Das ist eine Lüge. Er liebt alle Menschen, ja, aber das ist nicht so schlimm, es ist eine Lüge. Gott hasst Homosexualität, so wie er jede Sünde hasst. Warum? Weil Sünde seine Menschen beschädigt. Manche unrettbar, buchstäblich beschädigt. Und da ist Homosexualität nur eine von ganz vielen. Der Ehebrecher ist nicht besser, kein Grad besser als der Homosexuelle oder der Dieb oder wie man sonst. Wir reden immer von Leuten, die es ausleben, nicht die es empfinden. Wir alle haben schon mal Ehebruch empfunden, haben es aber nicht getan. Das ist nur ein Riesenunterschied. Die Sünde kann ich zu Gott bringen und er kann mich davon befreien und kann mein Denken verändern und so weiter. Aber alles, was ich getan habe, das hat oft Auswirkungen. Anderes Thema. Zehntens, deine Worte sind die wirksamste geistliche Kampfführung und der wirksamste Befreiungsdienst, den es für dich gibt. Ich habe immer wieder mit Leuten zu tun, die sich sehr aktiv in geistlicher Kampfführung auslassen und beschäftigen und dann stundenlange Befreiungsgebete und all das machen. Und das mag ja genau deine Berufung sein, wunderbar. Aber ich habe herausgefunden, dass meine eigenen Worte meine größten Befreier waren, immer und immer wieder. Und auch im Leben von anderen. Ich kann über anderen Dinge binden und brechen und so, ist alles nett. Aber sobald die wieder Worte machen, die diese Mächte wieder reinlassen, ist es vorbei. Da kannst du das Spiel endlos spielen. Wir müssen lernen, Worte zu sprechen des Sieges. Weil ich meine das ernst, wo wir sind, ist vorne. Der Teufel möchte uns gerne diesen Platz wegnehmen, aber er kann es nicht, außer wir glauben seinen Worten. Das ist das einzige Mittel, das er gegen dich hat. Immer schon so gewesen, im neuen Bund. Er hat nur Worte. Wenn wir sie glauben und sie nachplappern, Anschuldigungen gegen andere, Verleumder der Brüder, Lügner, das sind alles Titel, die er hat. Wir fangen an, Dinge nachzuplappern, die er uns irgendwie eingibt, so, ne? Durch eine Tagesschau-Sendung oder durch einen Mitbruder oder sowas. Du bist ein geistiger Kämpfer. Deine Worte sind dein Schwert. Das Wort wird immer als Schwert bezeichnet in der Bibel. Weißt du, Dämonen sind wie Vampire. Vielleicht kennt ihr das. Hat schon mal ein Vampir bei euch? Wenn ein Vampir bei dir vor der Tür steht und anklopft und fragt, darf ich reinkommen? Ist das die entscheidende Frage? Wenn du sagst ja, geht dein Licht aus. Richtig? Weil ein Vampir darf nur in ein Haus oder eine Wohnung, wo er einmal wenigstens eingeladen war. Wir wissen natürlich, es gibt diese Art von Vampiren nicht, aber Dämonen sind real. Und die machen es genauso. Wenn du ihnen keine Eintrittsgenehmigung gibst, können die nur vor der Tür stehen und betteln und bluffen. Aber wenn du sie reinlässt, fangen die an, ihr Werk zu tun. Vergiften deine Seele, vergiften dein Herz und deine Worte. Und dann haben sie dich. Und du bist schuld. Hart heute Morgen. Elftens, deine Worte, die mit deinem Lebensstil übereinstimmen, beeinflussen deine Umwelt maßgeblich. Oder wie Mark Twain sagte, nur wenige Dinge sind schwieriger zu ertragen als die Belästigung durch ein gutes Vorbild. Zwölftens, deine Worte sind der direkteste Weg, deine Heilung zu empfangen und zu behalten. Deine Worte, nicht meine. Ja, du bist der Pastor, du hast Heilungssalbung, möglicherweise. Und ich spreche das über dir aus, aber in dem Moment, wo du es nicht nimmst, mit deinen Worten, wo du dir wieder erlaubst, andere Worte zu machen. Ah, die Schmerzen kommen wieder. Kommen sie. Ich fühle keine Änderung. Na und? Ich frage ja manchmal, wie fühlst du dich? Pass auf, was du sagst in diesem Moment. Das ist eine Richtungsentscheidung oft. Ja, ich fühle nichts, drück dann aus, ich erwarte eigentlich auch nichts mehr. Das hat dann nicht geklappt. Bei dem anderen hat es geklappt, der ist vielleicht umgefallen und... Nee. Okay, wir haben ja bei Heulis hier, wo die hier waren, haben wir die sieben Schritte nochmal gehört, die Kenneth E. Hagin immer gelehrt hat, wenn es darum ging, im Glauben etwas zu empfangen. Ich wiederhole die kurz und knackig. Erstens, entscheide dich für das, was du willst. Wenn ich also gleich einlade, wer möchte, kann nach vorne kommen. Wir werden heute Hände auflegen, ich werde heute keine Maske benutzen. Und bitte komm nur, wenn du das respektierst. Ansonsten bete ich auch von hier auf deinem Platz für dich, gar kein Problem. Aber ich habe die Sehnsucht und den Eindruck, ich soll heute Hände auflegen, werden das auch sterilisieren und so. Ne? Klar, aber ich kann keine Maske aufziehen, sonst wird mir schlecht, wenn ich dann sprechen muss. Das funktioniert einfach nicht, deswegen mache ich es so. Also entscheide dich, was du willst. Der blinde Bartimäus wurde gefragt, was willst du? Jeder hat gesehen, der war blind. Jesus, was willst du, Bartimäus? Jesus, was ist doch? Bartimäus, was willst du? Ich möchte sehend werden. Okay. Das ist die Frage. Was er wollte, war wichtig. Zweitens, finde 2 oder 3 Bibelstellen, auf die du deinen Glauben stellst. Hast du bestimmt schon längst gefunden. Heute waren wir schon vor einer Weile hier. Ist alles im Internet. Schaut euch das Glaubensseminar an. Es war richtig gut. 2 bis 3 Bibelstellen. Zum Beispiel Jesaja 53, Vers 5. In seinen Striemen wurde ich bereits geheilt. Wurde 2-mal im Neuen Testament wiederholt, dieselbe Bibelstelle. Oder ist es Psalm 72? Es sandte sein Wort und heilte mich. Psalm 107, Vers 20. Meine Frau ist mein wandelndes Lexikon. Ich weiß, dass es steht, sie weiß wo. Er sandte sein Wort und heilte mich. Das habe ich so oft benutzt, dieses Wort. Danke, Herr. Alles ist möglich, dem, der da glaubt, gibt es auch in der Bibel irgendwo, gell? Das ist selten. Okay, drittens, bringe dein Anliegen im Gebet zu Gott. Das machen wir hier gleich. Viertens, glaube, dass du es empfangen hast, nicht, dass du es empfangen wirst. Die Heilungszusagen der Bibel sind in der Vergangenheit formuliert, weil Jesus bereits gestorben und auferstanden ist, hat er längst diese Dinge geklärt. Es ist wie der Kühlschrank in deiner Familie. Du kannst deinen Kindern 10-mal sagen, das sind Negerküsse, das darf man nicht mehr sagen. Mohrenköpfe, wie auch immer. Also das sind diese schwarzen Dinge mit Schaumstoff drin. Die kannst du dir nehmen, wenn du magst. Und deine Kinder, nach 2 Wochen ist es abgelaufen, das Zeug kannst du wegwerfen. Und du sagst, warum hast du es denn nicht genommen? Ich habe mich nicht getraut. Hä, das ist unser Kühlschrank, das stand da, ich habe es dir gesagt. Warum? Und so ähnlich geht es manchmal Christen, wenn sie ihre Heilung nicht bekommen, weil sie nicht zugreifen und sagen, okay, ist meins, danke Herr, es ist ja schon da. Wir haben ja schon alles, was wir brauchen, haben wir ja gelernt im Sommerferien. Okay, fünftens, weigere dich zu zweifeln. Das ist dann der Part nach dem Heilungsgebet. Oder auch wenn du zu Hause deine Heilung empfängst. Weil das Schöne bei diesen 7 Schritten ist, du kannst sie überall alleine anwenden. Ich bin ein großer Freund von Heilungsveranstaltungen, wie wir es jetzt hier auch machen. Das ist cool. Aber ich sag dir, meine wichtigsten Heilungen habe ich nicht in solchen Veranstaltungen bekommen, sondern alleine mit diesen 7 Schritten. Weil auch das, was ich hier bekomme, kann ich wieder verlieren, wenn ich da nicht nachgehe. Meine Worte, deine Worte. Das Wunder liegt in deinem Mund. Nicht im Mund des Heilungspredigers oder des Wunderwirkers oder wer auch immer. Es gibt ja Leute, die haben große Salbung, da passiert ganz viel. Auch die können das nicht verhindern, dass Leute wieder zurückfallen in Krankheit, wenn sie ihre Worte nicht verändern. Sechstens, meditiere über der Verheißung. Dir wurde gebetet oder du hast gebetet, du hast geglaubt, du hast es ergriffen. Und jetzt fang an, darüber nachzudenken und dir das vorzustellen, wie es aussieht, wenn Gottes Heilung über deinem Leben vollständig manifest ist. Wir reden von Manifestation, wenn eine Heilung, die wir im Glauben schon genommen haben, die aber noch unsichtbar ist, die noch keine Auswirkungen hat, sich manifestiert. Und auf einmal reden wir von etwas ganz Kleinem, die Kopfschmerzen vollständig weg sind, die mich jahrelang als Migräne geplagt haben. Ich stelle mir vor, wenn ich diese Meditation habe, wie würde mein Leben aussehen, mein Alltag ohne Kopfschmerzen? Was würde ich für Sport machen, wenn ich keine Kopfschmerzen hätte? Wie oft würde ich mit meinem Mann schlafen, wenn ich keine Kopfschmerzen hätte? Was auch immer. Lauter schöne Dinge eben. Und das hilft und unterstützt, das zu sehen, was Gott längst sieht. Zielfoto könnte man das nennen. Ich sehe mich so ins Ziel einlaufen, das Gott für mich ja schon vorbereitet hat, was ich ja im Glauben auch schon genommen habe. Und dann der 7. Schritt ist, preis den Herrn für deine Antwort. Ja, aber ich habe ja noch Symptome. Ja, preis dem Herrn für deine Antwort. Ja, aber es tut doch noch weh. Und der Arzt sagt, im Röntgenbild ist es keine Veränderung. Preis dem Herrn für deine Antwort. Ja, aber lüge ich da nicht? Jetzt ist der wichtige Punkt. Wem glaubst du mehr? Das entscheidet über Lüge oder Wahrheit. Glaube ich meinem Gott und seinem Wort mehr als der Diagnose des Arztes? Wir ehren und achten Ärzte. Wir brauchen sie oft. Kein Problem. Aber wem glaube ich im Zweifelsfall mehr? Das mag bei Kopfschmerzen nicht so dramatisch sein. Aber wenn du eine Krebsdiagnose hättest oder was anderes, was eben lebenszeitverkürzend sich auswirkt, dann macht es sehr wohl einen Unterschied, wie du damit umgehst, wem du mehr glaubst. Wenn du der Krebsdiagnose glaubst, wirst du dein Leben ordnen und wirst in einem Jahr oder so nicht mehr da sein. Ist auch keine Tragik, weil du bist ja mit Gott unterwegs gewesen, du landest ja oben. Wir sehen uns wieder, alles gut. Aber vielleicht hörst du dann da oben, liebe Tochter, was machst du denn schon hier? Wie? Ich hatte dir eigentlich 90 bis 100 Jahre zugedacht. Du bist erst 60. Oh, Ja, warum?
Ja, ja, ich habe dir in meinem Wort gesagt, was du tun musst, aber du hast das Gegenteil getan. Du hast den Ärzten geglaubt und deswegen konnte dieser Tumor das tun, was er getan hat. Ist nicht schlimm, komm, alles gut. Ich sehe jetzt rum. Aber ich hätte noch ein paar Sachen für dich zu tun gehabt hier auf dieser Erde. Da waren vielleicht noch Menschen, die hätten dich gebraucht, damit sie mich finden, zum Beispiel.
Okay. Das steht alles auch im Handout, wie gesagt, wenn das dann vielleicht, kommt ja eine Rundmail noch die Tage.
Ich fasse es zusammen, wir haben uns die Zauberzunge angeschaut, was wir für eine Kraft haben von der Bibel her. Ganz klar, viele Zeugen, die ihr hier nehmen könnt, warum unsere Worte so wichtig sind. Wir haben uns 12 Wahrheiten über Worte angeschaut, die von mir her kamen, aber die ich glaube wirklich, die übereinstimmend sind mit dem, was ich aus Gottes Wort her kenne. Und wir haben uns die 7 Schritte zur Aktivierung des Glaubens angeschaut. Und jetzt machen wir einen ersten Glaubensschritt, nämlich für die von euch, die sagen, ich habe Jesus noch nie in mein Leben aufgenommen. Ich habe noch nie gesagt, Jesus, sei Herr und führe mein Leben. Und ich bringe dir alle meine Lebensschuld, all meinen Müll. Weil wenn ich das nicht tue, ist mein Zielort der da unten. Egal, wenn ich hier 100 Jahre lebe, die Hölle ist mein Zielort. Die Bibel macht kein Geheimnis daraus. Es gibt Himmel und Hölle. Es ist real. Aber Gott hat seinen Sohn geschickt, damit niemand da unten landen muss. Aber gleichzeitig hat er auch klargemacht, der freie Wille ist das höchste Gut, was er uns ausgeteilt hat. Und den übergeht er niemals. So liebt er uns, dass er uns sogar erlaubt, den anderen Ort zu wählen. So, sollte also hier jemand sein oder online jemand sein, und du sagst, ich habe bisher noch keine Wahl getroffen, dann ist der andere Ort dein Ziel. Your destination. Ändere das bitte jetzt. Buche um. Ja, ich mache es dir ganz einfach. Wenn du das bist, hier oder dort, steh einfach auf deinem Platz auf und sprich folgendes Gebet mit mir. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Und heute bringe ich dir all den Müll in meinem Leben. All meine schmutzigen Worte. Herr, sie tun mir leid. Bitte vergib mir. Wasch mich rein. Ich entscheide mich heute. Jesus, ich will dir nachfolgen. Von jetzt an bis zu meinem letzten Atemzug. Und dann in Ewigkeit. Sei du mein Herr. Amen. Wundervoll. Ist jemand hier oder online, der das zum ersten Mal gesprochen hat? Dürfte ich ein Handzeichen sehen oder online ein kurzes, ja, ich weiß. Hier sehe ich niemand. Online, ihr wird schauen. Aber vielleicht ist es jemand, der diese Predigt erst später anschaut. Möchte ich sehr ermutigen. Such dir eine Kirche, eine Gemeinde, wo Jesus Zentrum ist. Am besten in deiner Nähe irgendwo. Bring dich mit ein. Sei dabei. Lies jeden Tag in deiner Bibel. Fang im Neuen Testament an. Sprich mit ihm, jeden Tag, sprich mit Gott. Wie mit deinem besten Freund, wie mit deinem Vater, wenn du einen guten Vater hattest. Und hör ihm zu. Und alles wird gut. Und solange du keine Gemeinde gefunden hast, sei gerne hier dabei im Online-Stream. Du bist willkommen. Okay, jetzt möchte ich euch eine kurze Zeit geben, wo ihr darüber nachdenken könnt, was Gott euch durch diese Botschaft hier sagen möchte. Und gleichzeitig möchte ich, dass ihr diese Zeit für Folgendes nutzt. Wenn du sagst, ich hätte gerne ein Quick and Holy Heilungsgebet von Pastor oder Pastorin und riskiere, dass sie die Maske nicht tragen, dann bist du eingeladen, nach vorne zu kommen, hier dich vor der Bühne einfach aufzustellen, ein bisschen Platz für uns zu lassen. Und dann werden wir dir gleich, wie gesagt, quick und holy die Hände auflegen und Heilung über dir aussprechen. Du sagst uns ganz kurz, das ist meine Symptome oder mein Wunsch, das brauche ich. Und wir sprechen dir die Heilung zu. Es wird kein langes Ding, es wird eine kurze, knackige Sache sein. Wenn du sagst, ich will es nicht riskieren, so nah bei euch, alles gut, dann werde ich danach kurz fragen, dann bleibt auf eurem Platz stehen, hebt eine Hand hoch und dann bete ich für alle, die auf ihrem Platz sitzen und natürlich auch gleichzeitig auf alle, die online dabei sind. Okay, und wenn ihr da irgendwas reingetan habt, ich sehe, glaube ich, jetzt nichts, aber ihr könnt gerne bei Heilungsgottesdiensten immer was mitbringen, Kuscheltiere oder Schals oder irgendwelche Stoffdinge, bitte keine Handys reinlegen und dann segnen wir die auch. Und ja, hat auch schon passiert, das funktioniert nicht, also Stoff leitet das irgendwie weiter, das, was Gott hier vorbereitet hat. Okay, jetzt 2 Minuten Zeit, wir hören kurz Musik in der Zeit, ihr braucht auch nicht mitsingen, bitte nehmt euch die Zeit, um Gott zu fragen, Gott, was willst du mir durch diese Predigt sagen? Und dann trifft deine Entscheidung, macht deine Worte und alles ist gut.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, dass Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.